Willkommen zu Anarchäologie. Anarchäologie, Archäologie für alle. Willkommen zur Hörversion unseres neuen Beitrags Das Matriarchat, erstmal zum Anfang. Wir sind Anarchäologie, eine Gruppe ArchäologInnen, die sich mit anarchistischem Anspruch geschichtlichen und politischen Themen widmet. Viel Spaß euch beim Zuhören. Das Matriarchat in völkischen und rechten Ideologien und im Nationalsozialismus. Kritik an der Moderne. Das Werk von Bachofen wurde aber nicht nur von SozialistInnen zitiert. Im Gegenteil. Die meisten seiner AnhängerInnen waren Konservative, NeoromantikerInnen und völkische ProtofaschistInnen. Das heißt Menschen, die sich gegen die Industrialisierung aussprachen und die Natur spirituell und mystisch idealisierten. Darüber hinaus Menschen, die schon früh Ideen entwickelten, die den späteren Faschismus beeinflussten und völkische Ideen förderten. Sie lehnten die moderne Welt ab und sehnten sich nach einer Rückkehr zur Antike und dem Ursprünglichen. Gewünscht war alles, was spirituell, irrational, religiös oder eben mütterlich ist. Anfang des 20. Jahrhunderts fand ein Wiederaufleben von Bachofens Theorien statt. Eine Bachofen-Renaissance sozusagen. Nun wurden auch erstmals von Frauen Publikationen zum Matriarchat veröffentlicht. Bertha Eckstein-Diener veröffentlichte beispielsweise unter dem Pseudonym Sir Galahad das Werk Mütter und Amazonen, ein Umriss weiblicher Reiche im Jahre 1932. Sie versuchte dabei, Frauen ihre Geschichte wiederzugeben, aber bezog sich gleichzeitig extrem auf die Arbeiten von Bachofen. Inhaltlich beschrieb sie die sogenannten Frauenreiche als irrational und von Magie und Gefühl sowie mütterlichem Prinzip zusammengehalten. In diesem Zusammenhang wurde das Naturwesen Frau verehrt. Das Weibliche und Mythische wurden somit als Gegenstück zur modernen, rationalen Welt gesehen. Leonore Kühne im Jahre 1928 ging beispielsweise so weit, ihre Hoffnung zur Rettung der modernen Gesellschaft in Müttern zu sehen. In dieser Zeit fiel auch der Begriff der großen Mutter, Magna Mater. Die Mutterschaft stand demnach im Widerspruch zur Wissenschaft und dem modernen Denken und wurde als Symbol im Kampf gegen den gottlosen Modernismus mobilisiert. Dabei wurde schon früh die sogenannte positivistische Wissenschaft und das logozentrische Denken kritisiert. Positivistische Wissenschaft bedeutet eine Wissenschaft, die davon ausgeht, dass Wissen nur auf wissenschaftlich nachweisbaren Fakten und Beobachtungen basieren sollte. Spekulationen, religiöses Wissen und alles, was über unser physisches Weltbild hinausgeht, werden kategorisch abgelehnt. Stattdessen konzentriert sich die positivistische Wissenschaft ausschließlich auf empirische Daten und objektive Erkenntnisse. Logozentrisches Denken setzt auf rationale und logische Erklärungen und stellt das logische und rationale Denken über emotionale, intuitive und religiöse Weltanschauungen. Dem versuchte man, nun eine von irrationalen, intuitiven Motiven geleitete Erklärung der Welt entgegenzustellen. Gleichzeitig halfen die oft okkultistischen Matriarchatsbewegungen in den 1920er Jahren beim Aufbau einer neuheidnischen Religion. In diesem Zusammenhang führte die Kritik an der Moderne und die Erhöhung des Muttertums zur Rückkehr zu einer germanischen Urgesellschaft. VertreterInnen der Matriarchatstheorie aus dem rechten und völkischen Spektrum geht es also nicht um Feminismus, sondern vor allem um Kritik an der Moderne und Kritik an der Rationalität. Bei diesen völkischen Matriarchatsträumereien der 1920er Jahre ging es um Naturerfahrung, Mutterkult und Kulturkritik, von wo es zum Mutterideal der Nazis nicht mehr weit war. Dieses Irrationale wird auch in der Ideologie des Nationalsozialismus eine wichtige Rolle spielen. Diese konservativen, völkische und protofaschistischen Ideen können nicht nur als Produkt ihrer Zeit abgestempelt werden. Denn ganz anders argumentierte Mathilde Fertings 1921. Sie zeigte in ihren Arbeiten eine Alternative zu den Wünschen zur Rückkehr zur Mütterlichkeit auf. Die Pädagogikprofessorin entwickelte in ihrem Buch Die weibliche Eigenart im Männerstaat und die männliche Eigenart im Frauenstaat die Pendeltheorie. Diese besagte, dass im Laufe der Geschichte abwechselnd Männer und Frauen geherrscht haben und sich jeweils gegenseitig unterdrückten. Sie sah Frauen und Männer als gleich und fast schon austauschbar an. Fertings vertrat die These, dass es außer dem biologischen Unterschied zwischen den Geschlechtern keine natürlichen Geschlechtsunterschiede gäbe. Und alle weiteren Differenzen würden durch geschlechtsspezifische Sozialisation erlernt werden. Diese eher fortschrittlichen Analysen boten den Frauen, die sich nicht von dem Wunsch nach Rückkehr zur Mütterlichkeit angesprochen fühlten und stattdessen nach Emanzipation strebten, eine Perspektive und Orientierung. Das Wiederaufleben der Matriarchatsthemen machte Konservativen und vor allem Männern allerdings Angst. Charles Mailands thematisierte 1933 die Schreckensgestalt der modernen Frau und der Spukgestalt der Urmutter. Er beruhigte sich allerdings ebenfalls damit, dass es eine erwachende Männlichkeit gäbe, welche sich im Weltkrieg erprobte und sich wahrlich nicht vom Wert der vernichtenden Matriarchat kleinkriegen ließe. Diese aufkeimende Angst angesichts der Emanzipation kennen wir nicht nur aus den 1920er Jahren. Auch 10 Jahre später, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, wird aus heutiger Sicht deutlich, wie schnell diese Emanzipation rückgängig gemacht wurde und wie fragil sie war. Die Indogermanen, Blut- und Bodenideologie. Im Nationalsozialismus wurde, anders als erwartet, Bezug auf die Matriarchatstheorie genommen. Das Matriarchatskonzept veränderte sich im Rahmen völkischer Ideologien noch einmal bedeutend, denn statt einer matriarchal organisierten Gesellschaft gibt es in diesem Verständnis kaum gesellschaftliche Veränderungen in Bezug auf Geschlechtsverhältnisse. Die Vorstellung von Matriarchat als allgemeine Kulturstufe wird nun von der geschichtlichen Entwicklung entkoppelt. Es wird jetzt nicht mehr angenommen, dass Gesellschaften zu Beginn ihrer Entwicklung matriarchal organisiert waren, zumindest nicht alle Gesellschaften. Denn die Entwicklungsstufen gelten nun für alle, außer die Indogermanen. Denn diese seien von Natur aus moralischer und sittlicher als andere Gruppen. Deshalb haben sie nie den Phasen der Gruppenehe oder Promiskuität durchlebt. Die Indogermanen sind demnach schon auf einer höheren Entwicklungsstufe gestartet und haben dann durch Expansion anderen matriarchalen Gruppen das Patriarchat aufgezwungen. Stichwort Blut- und Bodenideologie im Nationalsozialismus. An dieser Stelle ist wichtig zu betonen, dass das Konzept der Indogermanen bzw. das indogermanische Urvolk ein Konstrukt von Sprachwissenschaftlern des 19. Jahrhunderts ist. Der indogermanischen Sprachfamilie wurde nach und nach eine eigene Kultur, Herkunft bzw. Heimat und schließlich auch Rasse zugeschrieben, woraus die arischen Indogermanen oder auch Indoeuropäer konstruiert wurden. Angeblich kamen die Indogermanen aus Nordeuropa und expandierten gewaltsam nach Süden und Westen und eroberten die bäuerlichen Gruppen Europas und des Mittelmeerraumes. Obwohl diese Theorie anfangs ausschließlich auf sprachlichen Überlegungen basierte und nicht den archäologischen Befund widerspiegelt, bleibt sie bis heute ein wichtiger Bestandteil der völkischen und rassistischen Geschichtsschreibung. Hierzu aber mehr in dem nächsten Beitrag zur Archäologie. Der konstruierte Gegensatz zwischen Indogermanen und Nicht-Indogermanen wird schließlich mit dem Dualismus zwischen Patriarchat und Matriarchat verbunden. Diese Theorie, die auch noch heute häufig aufgenommen und wiederverwendet wird, wandelte das Matriarchat und den damit verbundenen weiblichen Geschlechtscharakter in einen Rassencharakter um. Denn nun wird nicht mehr nur zwischen Geschlechtern, sondern auch zwischen Völkern unterschieden. Und nicht nur unterschieden, sondern abgestuft und abgewertet. In diesem Zusammenhang wird auch die im Nationalsozialismus praktizierte Rassenhygiene argumentiert, wonach sich nur bestimmte Frauen zur Fortpflanzung eigneten. Mutterkult im Nationalsozialismus. So wurde im Nationalsozialismus schließlich aus dem allgemeinen Gefühl der Sehnsucht nach dem mythischen und mütterlichen und der rassistisch-völkischen Ideologie ein staatlicher Mutterkult, welcher als politische Religion gefeiert und gelebt wurde. Die Mutter war heilig und wurde permanent überhöht. Gleichzeitig zeigte sich unter der nationalsozialistischen Herrschaft, dass anstelle des betonten mystischen, archaischen, matriarchalen, wie es sich viele völkische FanatikerInnen erhofft hatten, vor allem männlich dominierte Konzepte wie Patriarchalismus, Führerkult und elitäre Auserwähltheit erhalten blieben. Gleichzeitig wurde der Muttertag eingeführt, sowie die Verleihung der Mutterkreuze, um Frauen mit vielen Kindern zu feiern. So gewann die Rolle der Frau als Hausfrau und Mutter immer mehr an Prestige. Um die Frauen bei Laune zu halten, wurde folglich das Muttertum gefeiert und verehrt. Muttersein wurde zur staatlich geförderten Aufgabe, wonach die deutsche Frau im Nationalsozialismus so viele Kinder wie möglich zu bekommen hatte, um das deutsche Erbe, die deutsche Rasse und den arischen Nachwuchs zu sichern. Immer an der Geburtenfront gegen Minderwertige und Fremdrassige, die das deutsche Volk zerstören wollten. Aber nicht nur das Muttersein im Sinne von Kindergebären wurde von Frauen erwartet. Sie sollten sich auch in anderen Lebensbereichen mütterlich verhalten. Frauen sollten liebevoll und fürsorglich sein und ihre eigenen Wünsche hinten anstellen, um sich nicht nur um die eigene Familie, sondern auch um die gesamte Gesellschaft, das Volk als Familie, zu kümmern. Die deutsche Frau hatte, ob mit oder ohne Kinder, in erster Linie mütterlich zu sein, und zwar nicht im biologischen, sondern im moralischen Sinn. Die gute deutsche Frau und Mutter leistete also in anderen Worten primär Care- und Reproduktionsarbeit und unbezahlte Mehrarbeit, ohne sich dabei um ihre eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Dieses Idealbild der sorgenden, sich für Familie und ihr Umfeld aufopfernden Hausfrau hat sich bis heute gehalten.
Nachkriegszeit, die Rückkehr an den Herd und zweite Welle Feminismus. Anders als in der nationalsozialistischen Theorie angelegt, haben Frauen im Krieg viele Aufgaben übernommen und die Lücke der fehlenden Männer gefüllt. Auch im Wiederaufbau spielten sie eine zentrale Rolle, da viele Männer tot, in Gefangenschaft oder nicht arbeitsfähig waren. Frauen übernahmen die Aufbau- und Aufräumarbeiten. Diese waren jedoch kein Schritt zur Emanzipation, sondern passten weiter zum Rollenbild der sich kümmernden, tugendhaften und bewahrenden Frau. Das sorgte aber keinenfalls für eine gesellschaftliche Besserstellung von Frauen. Als zu Beginn der 1950er Jahre das Gröbste in Anführungszeichen überstanden war, sollten die Frauen selbstverständlich wieder zurück an den Herd. Als Reaktion darauf und in Zusammenhang mit der 68er Bewegung entstanden einige Jahre später die neuen feministischen Bewegungen. An deren Beginn fanden sich autonome Frauengruppen, die sich aus anderen linken Gruppen lösten. Diese standen dafür, dass die Frage der Gleichberechtigung der Frauen nicht nur als ein Nebenaspekt des Klassenkampfes betrachtet, sondern als ein zentraler Konflikt anerkannt werden sollte. Sie kämpften dafür, dass die Unterdrückung von Frauen nicht nur im Zusammenhang mit der sozialen Ungleichheit zwischen Klassen gesehen wird. In dieser Zeit waren vor allem auch Abtreibung und der Paragraph 218, gegen den wir auch heute noch auf die Straße gehen, Thema. Das Private wurde zum Politischen gemacht. Es wurde über Gleichstellung und Emanzipation diskutiert, insbesondere darüber, ob Frauen sich den Männern anpassen und das patriarchale Wertesystem übernehmen sollten, um Gleichberechtigung zu erlangen, oder sollte vielmehr anerkannt werden, dass Frauen und Männer unterschiedlich, vielleicht sogar grundverschieden sind und nicht die Frauen, sondern die Gesellschaft sich verändern müsste, damit alle Geschlechter harmonisch zusammenleben können. Spätestens mit diesen Fragen wurde auch wieder Bezug zur Geschichte gesucht, denn die Frage, was natürlich ist, spielte auch hier eine wichtige Rolle. Eng damit verbunden sind auch die Fragen, wie war es denn damals? Wie war das Geschlechterverhältnis in der Vergangenheit? Haben wir schon immer in patriarchalen Strukturen gelebt und unter der Gewalt von Männern gelitten? Oder gab es auch Zeiten oder Gesellschaften, in denen Frauen die Gesellschaft anführten, herrschten oder zumindest eine andere, anerkannte Rolle spielten? Welche Stärken besaßen Frauen und inwiefern waren sie bedeutsam für die gesellschaftliche Organisation? Diese Fragen bewegten zu dieser Zeit nicht nur politisierte FeministInnen, sondern viele Frauen, die auf der Suche nach ihrer Identität waren. Wie sollten Frauen sein und was ist überhaupt weiblich? In diesem Zusammenhang wurden Konzepte von Schwesterlichkeit, Zärtlichkeit und Solidarität entwickelt. Zur selben Zeit bildeten sich besonders in den USA, aber auch in Deutschland diverse Selbsterfahrungsgruppen, immer auf der Suche nach der selbstbestimmten Identität und Weiblichkeit. In dieser sogenannten zweiten Welle des Feminismus und vor allem ab den 70er Jahren erhielt die Matriarchatsdebatte einen weiteren großen Aufschwung. Verschiedene Personen setzten sich erneut mit dem Werk Bachofens, aber auch allgemein mit der Frage nach dem Matriarchat und den Geschlechterverhältnissen auseinander. Anfangs galt die Matriarchatstheorie vor allem als utopischer Gegenentwurf zum Patriarchat, um alternative Gesellschaftsformen zu denken und feministische Spiritualität zu stärken. Durch die Publikation dieser zweiten Welle schien das Matriarchat dann allerdings zu einer historischen Tatsache zu wachsen. In der Frühzeit wurde nun wieder weltweit eine matriarchale Epoche gesehen, in der die Frauen im Zentrum standen oder dominierten, aber ohne ihre Macht als Herrschaft auszuüben. Gesellschaft, Kultur und Religion wurden für diese Vergangenheit weiblich geprägt gesehen. Dies soll zu einem Leben in Frieden und Glück sowie erfüllten partnerschaftlichen Beziehungen geführt haben, aber auch zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur. Teilweise wurde fast ein paradiesischer Zustand auf die Vergangenheit projiziert. Es wurde aber auch immer betont, dass dieser paradiesische Zustand nicht einfach nur die Umkehr des Patriarchats ist. Obwohl die Idee eines historischen Matriarchats nicht unumstritten war und auf teils spekulativen Theorien basierte, war sie ein wichtiger, ideeller Ankerpunkt, der vielen FeministInnen Hoffnung auf eine gleichberechtigte und friedliche Gesellschaft gab. Matriarchat wurde zum Kampfbegriff, Hoffnungsträger und rotem Faden. Die Vorstellung und Möglichkeit des Matriarchats bot eine Vision jenseits der patriarchalen Strukturen, in denen Frauen systematisch unterdrückt wurden, und inspirierte viele FeministInnen, sich für eine gerechtere und egalitäre Zukunft einzusetzen. Diese Gesellschaft sollte im besten Fall herrschafts- und ausbeutungsfrei, basisdemokratisch, egalitär und mit einem guten Verhältnis zur Natur sein. Für die 70er Jahre war also die kulturhistorische Matriarchatsforschung ausschlaggebend, den patriarchalen Verhältnissen etwas entgegenzusetzen und aufzuzeigen, dass auch Frauen mächtig, stark und unabhängig sein können. Und dies nicht nur privat und individuell, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene, wie es eben früher auch einmal war. Dieses Jahrzehnt führte zu vielen verschiedenen Auffassungen und Publikationen zu dem Thema, welche sich teils kritisch, teils positiv darauf bezogen. Auf manche wird in den nächsten Beiträgen noch eingegangen, vor allem wenn es um die archäologische Sicht und Argumente geht. Jetzt habt ihr unseren ersten Teil mit der geschichtlichen Entwicklung bis zu den 2000ern gehört. In den späteren Teilen gehen wir dann auch noch auf den heutigen Stand der Matriarchatsdebatte ein und auch wie es heute politisch so aussieht oder welche Rolle sie auch noch spielt. Jetzt aber erstmal soweit. Wenn ihr Anmerkungen habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare, hier oder auf Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Rückmeldungen und anregende Diskussionen. Liebe Grüße an Archäologie.